Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 33. Nie wieder Fleisch von Moritz Herrmann aus Stern Nummer 35 vom 25.08.2022. Gelesen von Michael May. Unser Autor war einer dieser Menschen, die alle guten Gründe gegen das Fleischessen kennen und trotzdem nicht damit aufhören können. Für diesen Text hat er es versucht. Es muss nun kurz die Rede sein von einem Mann, den ich im Urlaub beobachtet habe und für den ich mich sehr schämte. Vor dieser Recherche, von der ich da noch nichts wusste, war ich im Zillertal. Dort sah ich den Mann, 2 Wochen lang. Und was soll ich sagen? Er fraß, als seien dies die letzten Tage der Welt, schob sich Rindsgulasch, Schnitzel und Speckknödel in den Mund, lud Tafelspitz und Bayrit auf, Würstel, Haché und Palatschinken. Ja, dieser Mann trank sogar morgens schon von der Fleischbrühe, die dem Buffet beigestellt worden war. Seine Freundin, als Vegetarierin scheinbar allerlei Unverschämtheiten von ihm gewohnt, schüttelte nur ihren schönen Kopf. Dann schwebte sie zum Hatha-Yoga, für das der Mann, selbst wenn er gewollt hätte, viel zu gefüllt war. Stattdessen sah man ihn ruhen, um für den Abend bereit zu sein, wo ihm dann wieder faschiertes, gebratenes und geschmortes gebracht wurde. Einmal war diesem Mann der Magen vom Wurzelfleisch einer Mittagsjause derart voll, dass er seiner Tochter im Murmeltiergehege an der Kaltenbacher Skihütte nicht mehr folgen konnte. Am Ende des Urlaubs fühlte er sich elend. Nun fühlt man sich immer elend, wenn ein Urlaub zu Ende geht, aber dies war doch eine andere, schlimmere Art der Tristesse. Ich muss es wissen, denn der Mann, von dem ich hier mit einiger Nachdenklichkeit erzähle, bin ich leider selbst gewesen. Nach jenen Tagen schändlichster Völlerei erreichte mich das Ansinnen meiner lieben Sternredaktion, doch mal auszuprobieren, ob man Vegetarier werden solle und wie eigentlich. Und ich sagte geschlagen zu. Ich bin niemand, der Fleisch um jeden Preis verteidigt. Keiner, der sich durch Vegetarier in seiner Freiheit bedrängt fühlt. Ich bin kein Weber-Griller, kein Beef-Abonnent und kein Metzgersohn. Ich habe bloß immer Fleisch gegessen. Aus Bequemlichkeit, aus Lust auch, vor allem aber aus der Gewohnheit, dass es ohne Fleisch nicht geht. Wobei mich diese Annahme schon dagegen feite, es überhaupt mal zu versuchen. Ja, ich habe mit gefurchter Stirn Jonathan Safran Foers Tiere essen gelesen. Ich kenne die Videos über die Zustände an Schlachthöfen. Ich weiß um Antibiotika in der Rindermast. Und an mir ging nicht vorüber, dass sogar der Krieg mit meinem Fleischkonsum zu tun hat. Die Ukraine fällt als Getreideexporteur aus, ein Gutteil der landwirtschaftlichen Produktion würde aber ohnehin verfüttert werden, um die Tiere zu stopfen, die ich esse. Weniger Fleisch zu essen sei ein Beitrag gegen Putin, hat Cem Özdemir gesagt. Nur was, wenn man es trotz allem nicht schafft, aus eigener Überzeugung Vegetarier zu werden? Tja, dann muss man sich überzeugen lassen. Ein Wartezimmer, Hamburg, Pastelldekor und Freischwingerstühle. Früher war hier die Diabetikerzentrale der Stadt. Dann hat Matthias Riedel daraus das Medikum geformt. Eine Großpraxis für Ernährungsmedizin. Beim NDR ist Riedel einer der Ernährungsdocs. Mit TV-Koch Johann Lafer hat er das Buch Medical Cuisine publiziert. Dafür kocht Lafer Fleischklassiker. Ohne Fleisch. Auch mir soll Riedel erklären, wie ich enthaltsam werde und was 33 Jahre Fleischkonsum in und mit mir angerichtet haben. Vielleicht reicht die Anamnese zur zweiten Frage um erstere zu erübrigen. Riedel sieht aus, wie ein Arzt aussehen muss, damit man ihm traut. Der Kittel gestärkt, das Lächeln auch. Früher lag die Lebenserwartung für Journalisten unter 60, was wesentlich mit der Ernährung zu tun hatte, sagt er zum Einstieg. Und da bekommt man doch sofort gute Laune. Dann zapft er mir Blut aus dem Arm. Es würde mich nicht wundern, wenn darin etwas Mett schwämme. Ernährungsextremist ist Riedel keiner. Mit Radikalität, glaubt er, kriege man die Leute nicht weg vom Fleisch. Er holt aus. Wieso essen wir denn Fleisch? Wegen der Spurenelemente, Vitamine, Eiweiße. Als Vegetarier können Sie das ausgleichen. Nur müssen Sie darauf achten, Ihre Ernährung planen. Tiere haben eine intuitive Ernährung, wir nicht in unserer Supermarktwelt. Ich notiere beflissen. Eiweiß über Milchprodukte holen, über Nüsse, Hülsenfrüchte, Pilze, Rosenkohl. Eigentlich alles mit Gemüse kompensieren, 500 Gramm am Tag, mindestens, gern schon morgens. Ich protestiere, finde das etwas absurd. Rote Beete ins Müsli oder was? Dann denke ich an die Haxe im Urlaub, aus der das Fett auf mein Hemd troff, und da wirkt ein bisschen Gemüse am Morgen gar nicht mehr so pervers. Eiweiß, lerne ich, führt zur Ausschüttung von Sättigungshormonen im Kopf. Deshalb fühlt man sich nach einem Braten satter als nach einem, sagen wir, Ratatouille. Gefüllt ist der Magen aber in beiden Fällen. Das Wichtigste sei, und Riedel beugt sich zu mir, die zwei Hauptmahlzeiten müssen satt machen, pappsatt. Sonst tappen sie in das, was wir Snacking-Falle nennen. Ich nicke betroffen. Aus der Fleisch in die Snacking-Falle, das wäre wirklich albern. Tragisch gar. Laut dem Ernährungsreport des Landwirtschaftsministeriums 2022 sind 7% der Deutschen Vegetarier. Flexitarier nennen sich 44%. Dazu gibt es dann Rohköstler, Pudding-Vegetarier, Peschetarier, Ovotarier und viele mehr. Dieser Kategorisierungsfetisch ist schon Teil des Problems, finde ich. Dieses Distinktionsbingo, bei dem für jede Ernährungsform eine eigene Schublade gezimmert wird, in die man sich sortieren kann, um über die anderen zu spotten. Das Moraline, mit dem alle ihre Ernährung als einzig wahre verteidigen, hat mir nie behagt. Deshalb aß ich stumm meinen Döner in den Imbissen, die nicht ganz so hell ausgeleuchtet waren, und ließ sie alle reden. Gebe ich meine Verzehrmengen pro Woche im Fleischrechner im Internet ein, schlägt das Programm aus. Absolut kritisch sei mein Konsum. Roter Bereich. Wenn ich esse, was ich bisher gegessen habe, entspräche das der Lebendmasse von 2,1 Schweinen, 1,2 Rindern und 184 Hühnern binnen 10 Jahren. Zucht und Verarbeitung würden 7.933 Kilogramm CO2 verursachen. Ist das schlimm? Das klingt schlimm. Auf Flügen kompensiere ich den CO2-Abdruck. Beim Fleisch geht das nicht. Anruf bei Hermann Lotze-Kampen. Der Agrarökonom arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und erklärt: Für eine umweltfreundliche Ernährung müsste der Konsum tierischer Produkte in den reicheren Ländern um etwa 80% reduziert werden. Schaffen wir das, wäre der ökologische Effekt enorm. Bis zu 50% der landwirtschaftlichen Treibhausgase ließen sich einsparen. Derzeit werden weltweit 1/3 aller Ackerflächen genutzt, um Futtermittel für Tiere zu produzieren, die wir essen. Es wäre deutlich effizienter, sagt er, das Angebaute selbst zu essen. Wenn man mich mit derlei Kreislaufketten zu argumentiert, schwirrt mir Meisterkopf. Gleichwohl ist es schwierig, sich der Dringlichkeit des Wissenschaftlers zu entziehen. Alles hängt mit allem zusammen. Mein Steak mit dem Klimawandel, ja, Herr Professor, aber, und das unbelehrbare Argument darf hier nicht fehlen, weshalb soll ich mich ändern, wenn es andere nicht tun? Letztlich hat jedes Steak eine schlechte Klimabilanz, sagt Lotze Kampen. Es sei aber nicht zu spät, Trends noch umzukehren. Passiert auch schon. In den reichen Ländern stagniert oder sinkt der Fleischkonsum. In Deutschland lag der Pro-Kopf-Verzehr 2021 bei 55 Kilogramm, so niedrig wie nie seit Beginn der Berechnungen. 1989 waren es 65 Kilo. Da tut sich was. Vielleicht ganz gut, mal mitzutun. Meine Güte, selbst Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, eigentlich ausgewiesener Hackbratenliebhaber und bis vor kurzem noch Hacki gerufen, ist jetzt Vegetarier. Zwei Wochen später kommt Dr. Riedels Befund. Meine Werte zeigen das typische Cholesterinmuster eines Fleischfressers. Das Lipoprotein LDL, das Cholesterin von der Leber zu anderen Organen transportiert, erhöht. Der CRP-Wert, der Mikroentzündungen im Körper indiziert, ebenso. Bei gesunden jungen Männern, schreibt Riedel, sollte er bei Null liegen. Als Fleischfresser steigt mein Risiko für Arterienverkalkung und Herzinfarkte, Schlaganfälle und Lungenentzündungen. Mit Gesundheit, zumindest mit meiner eigenen, kriegt man mich meistens. Ich bin lieber gesund als krank. Und leben würde ich ganz gern noch ein wenig. In den Wochen zwischen Blutentnahme und Befund habe ich auf Fleisch verzichtet. Bei einer Grillparty mit alten Freunden die Bratwürste abgelehnt. Einmal, zweimal, dreimal. War erst lustig, dann lästig. Was war das letzte Stück Fleisch, das mich wirklich begeistert hat? Die letzte Scheibe Wurst, die ich mit Wonne verkostet habe. Gab es diese Momente je? Viele Leute tun sich schwer, das zu entbehren, was sie gar nicht brauchen, hat Fred Amon in einem seiner Büchlein geschrieben. Nur muss man sich zu der Einsicht, dass man etwas gar nicht braucht, auch erst mal bringen. Ich hatte eine Corned-Beef-Kindheit. Mit der Gesichterwurst, die mir Mutter auf die Schulbrote legte, habe ich um die Wette gelacht. Neben dem Ascheplatz, auf dem wir unsere Fußballspiele austrugen, stand immer ein Schwenkgrill. Nach Abpfiff liefen wir nicht in die Kabine, sondern zum Nackensteak. Schmale Knaben mit hohen Stimmen, die Männer werden sollten. Vegetarier werden hieße, einen Teil meiner Biografie abzustreifen wie einen nassen Mantel. Fleisch essen ist Identität, so bizarr der Satz auch klingen mag. Und der Mann, der diese Identität stolz mitgeprägt hat, war mein Vater. Ein Steakhouse in Hamburg-Pöseldorf. Die Villen sauber, die Porsche-Dichte hoch. Nicht unsere Gegend, aber das Butchers kennen wir nicht. Und wir kennen sonst alle Steakhäuser der Stadt. Die Blockfilialen, das Mäsch, die Schlachterbörse. Andere haben die Eckkneipe oder ihren Stammitaliener, wir haben das Steakhouse. Da kehren wir ein, mein Vater und ich, wenn es was zu feiern oder auszustreiten gibt. Wir bestellen Medium Rare, bisweilen auch blutig, und reden, bis die Steaksoßen abgeräumt werden. Vater federt mir entgegen. Dieses Grinsen kenne ich gut. So sieht ein Mann aus, der sich auf sein Entrecôte freut. Ich hätte absagen, ihm ein anderes Restaurant vorschlagen können. Aber ich will mich auch testen, will die Maximalkonfrontation, die Versuchung als Versuch. Drinnen ein Ochsenschädel über dem Kamin. Getuschte Kühe an der Wand. In der Karte kein einziges vegetarisches Gericht. Der Kellner dienert servil. Die Herren? Die Herren gucken sich an. Selbst wenn Vegetarier nicht mehr geächtet werden, eine Regel bleibt. Man geht als solcher nicht ins Steakhouse. Und als Steakesser nicht ins Veggie-Restaurant. Das führt nur zu Irritationen. Bewiesen in genau diesem Moment, da ich bloß Beilagen bestelle, der Kellner aber stehen bleibt, sich mit so einem Nötigungslächeln vorbeugt, Stift und Erwartung im Anschlag. Für ihn völlig klar, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich schwitze. Dann halt Surf and Turf, bitte. Das Fleisch werde ich nicht anrühren. An den Garnelen nur knabbern. Und als abgeräumt wird, verstecke ich mich auf der Toilette. 33 Jahre Fleischkonsum haben also dafür gesorgt, dass ich mir auch als Fleischverweigerer peinlich bin. Vater, warum war Fleisch bei uns so wichtig? War es das? Habe ich nie so wahrgenommen. Sagt er wirklich. Wir haben immer Fleisch gegessen, dränge ich. Es war normal. Seine Stirn jetzt in Falten. Findest du es immer noch normal? Das gab es ja früher einfach nicht, dass man so intensiv über sein Essen nachdenken, sich vielleicht sogar rechtfertigen musste. Hast du mal auf Fleisch verzichtet? 2 Tage, höchstens. Er lacht und ich lache mit. Am Abend schickt er eine Nachricht. Im nächsten Monat, wenn er sonst nur auf Alkohol verzichtet, wolle er auch Fleisch weglassen. Dabei will ich mich doch ändern, nicht ihn. 16:30 in der Früh, Tage später. Auf der A40, kurz vor der niederländischen Grenze, wenige Scheinwerfer, ein paar Lastwagen. Viehtransporter? Als Kind habe ich den Kühen und Schweinen, die da eingepfercht waren, immer gewinkt. Kein Gedanke daran, dass sie zur Schlachtung fuhren. Die Unschuld des Nicht-Vorstellen-Könnens. Der Naturverbund Schlachthof ist eine fahle Halle am Ende eines Wendehammers, mitten im kleinen Wachtendonk. Geführt von Familie Tönes, nicht zu verwechseln mit Schlachterriese Tönjes. Denn der Naturverbund gehört zu den Guten. Intensiv arbeiten sie mit Biobauern der Region zusammen, achten deren Tiere. Die Schweine, die vor uns durch den Stall grunzen, sind am Vorabend gekommen und nicht länger als 2 Stunden transportiert worden. Der Stallboden, auf dem sie stehen, ist rutschfest. Der Einsatz von Elektrotreibern verboten, Gasbetäubung auch. Man könnte sagen, wenn man Fleisch essen wollte, dann von hier. Nur getötet wird am Ende auch bei den Guten. Und das will ich sehen. Ich muss. Ein Freund hat mir neulich seine Idee eines Fleischführerscheins präsentiert. Demnach müsse jeder, der Fleisch essen will, wenigstens einmal ein Tier selbst getötet oder daneben gestanden haben. Vegetarier ist der Freund nicht. Er kippelt, so nennt er das. Ist kurz davor. Die Schweine grunzen, eine Sau kommt an den Zaun, riecht an unseren schutzfolierten Stiefeln. Schweine sind neugierige Tiere, klug und sozial. Die Arbeiter öffnen Tor für Tor. Ist ein Schwein in der letzten Box eingepfercht, fährt eine Zange hinab. Die Greifer setzen hinter den Ohren an, das Quieken wird zum Crescendo, dann erschlafft das Tier. Herz und Hirn sind betäubt. Nach vorn hin öffnet sich die Box. Dort steht ein großer Mann mit einem gewaltigen Messer. Schürze, Blut verschmiert, Arme auch, Spritzer auf der Wange. Zu seinen Füßen ein schwarzer See. Es sieht aus wie in einem Rammstein-Video. Der Mann nimmt das Schwein in den Schwitzkasten, trennt ihm die Halsschlagader auf, eine Fontäne sprudelt. Das Tier kippt aufs Laufband. Töten ist hier noch Handarbeit. Schwierig, in so einem Setting den Journalisten zu geben, der sich Notizen macht und allerlei vom eifrigen Schlachthof-Pressesprecher soufflieren lässt. Der Geruch, wie nur, blutig, beißend, metallisch, stimmt alles, beschreibt es nicht. Es fühlt sich an, als werde man gegen eine Wand gedrückt, eine aus heißer und kalter Luft, Heizung und Kühlaggregat, Belüftung und Schweiß. Als habe man Späne im Mund, diese feinen Eisenspäne, mit denen man im Physikunterricht experimentiert. Wie ein Nasenbluten, das nicht aufhört. Die Innereien süße, wenn das Schwein mit der Kreissäge geöffnet wird. Der Sound, wenn Darm, Herz, Nieren aus dem warmen Schweinekörper gerissen und in eine Metallwanne geworfen werden. Ich würge hinter meiner Maske. Trockener Mund, nasse Hände. Das Fleisch, das ich gegessen habe, stammte eher nicht von so vorbildlichen Schlachthöfen wie diesem. Und selbst wenn, taugte das allein schon als Gewissensbesänftigung, dass die Tiere hier weniger gehetzt werden, dass sie ein gutes Leben hatten und einen schnellen Tod. Ich habe vor der Fahrt mit Carsten Brensing telefoniert, dem Tierverhaltensforscher und Bestsellerautor. Er erklärte, die Annahme, Tiere würden nur im Hier und Jetzt leben und keine zeitliche Vorstellung darüber hinaus haben, sei Nonsens. Dann sagte Brensing etwas, das nun allzu dumpf nachhallt. Ein Schwein wird vor der Schlachtung nicht viel anders fühlen, als wir das tun würden. Es wird die Situation als lebensbedrohlich einschätzen und entsprechend Angst und Panik empfinden. Insofern ist es wohl normal, dass die vorletzte Sau des Tages, wir wollen uns gerade zum Gehen wenden, aus der Betäubungsbox flieht, sich unter dem Greifarm wegduckt, die Vordertür auframmt, gegen den Mann mit dem Messer prallt. Er greift nach ihr, sie schleift ihn über die ausblutenden Leiber, die da liegen. Zwei Kollegen eilen herbei. Alle zusammen braucht es, um dem panischen Tier den Bolzenschuss zu setzen, auf den toten Körpern seiner Artgenossen. Die Männer schütteln schweigend ihre Köpfe. Kurz danach, im Konferenzraum über der Schlachthalle. Der Agrarberater des Betriebs zeigt auf mich. Der ist richtig blass um die Nase. Kann man von ihm nicht behaupten. Er greift eifrig zu, als die Platten mit Wurst aus eigener, eben erst gesehener Produktion auf den Tisch geschoben werden. Da stapeln sich Salami, Mortadella, Panias und rheinische Flönz. Ich verneine dankend. Mein Fotograf streicht sein Brötchen mit Marmelade. Wie mein Großvater das wohl fände. Der hatte in der DDR zur Kraftfutteroptimierung für Schweine geforscht und optimieren hieß natürlich, wie man mehr, immer mehr Fleisch ermästen kann. Darüber reden durfte Opa nie. Das Projekt war geheim, für Sozialismus und Vaterland. Manchmal roch er nach Stall. Nach dem Mauerfall erzählte er uns, es sei darum gegangen, den Westen auszustechen, fettere Schweine zu haben als der Systemgegner. Kalter Krieg bis an den Trog. Bizarrerweise blieb Fleisch für meine Familie zu DDR-Zeiten trotzdem Mangelware. Ich glaube, dass es bei uns auch aus dieser Erfahrung heraus nach der Wende so irrwitzig viel Fleisch gab. Meine Eltern haben überkompensiert, wollten nicht mehr verzichten. Verzicht ist dann wohl auch der Kernbegriff der Debatte. Verzicht macht schlechte Laune. Verzicht klingt, als würde uns etwas vorenthalten werden. Dabei kann ich nur auf etwas verzichten, was mir rechtmäßig zusteht. Habe ich ein Recht, vom Tod anderer zu profitieren? Man könnte argumentieren, dass der Wohlstand und die Fleischlust, die damit einhergegangen ist, nach den Regeln von Nachhaltigkeit und Vernunft gar nicht hätten entstehen dürfen. Ich habe mir solche Gedanken nie gemacht. Jetzt mache ich sie mir. Es ist wie die Tür zu einem neuen Raum. Wenn man weiß, dass sie da ist, muss man sie öffnen. Und es heißt nicht von ungefähr Verzicht üben. Denn üben muss ich wirklich. Diesen jedenfalls. Wie neulich, 55. Geburtstag meiner Mutter. Sie hat in ein persisches Restaurant eingeladen. Geschwister, Mutter und Stiefvater fallen über die Kebabs her. Meine Tochter ebenso. Sie weiß, dass ich auf Fleisch verzichte. Sie ruft, »Probier mal, Papa, voll lecker!« Schließlich, ich bin nicht stolz darauf, sage ich, es sei ein totes Tier, was sie da isst. Man sollte Kindern nicht mit Moral kommen, nicht bei Tisch jedenfalls. Meine Tochter hält inne, betrachtet ihren Spieß, lacht dann. Nee, so sieht kein Tier aus. Ein Tier ist doch kein Spieß, Papa. Ich erzähle das, weil es für diese Wahrnehmung einen Namen gibt. Das Fleischparadox. Man will Leid und Tod nicht verantworten, aber trotzdem einen Kebab essen. Was also tun, um diese kognitive Dissonanz aufzulösen? Genau. Das Fleisch auf dem Teller vom Lebewesen entkoppeln, das es mal war. Das ist ein Weg. Die Einteilung in Nutz- und Haustiere ein anderer. Dichotomisieren hat die Psychologin Melanie Joy das genannt. Wir lieben unsere Haustiere und unseren Nutztieren sprechen wir Empfindsamkeit und individuelles Wesen ab, um sie besseren Gewissens töten zu können. Die Erwachsenen, die Fleisch essen, wissen natürlich, dass es vom Tier stammt. Trotzdem schaffen sie es, die Verbindung im Moment des Kauens auszublenden. Der Mensch ist ein dolles Wesen, ein Verdränger. Und ich selbst war Verdrängungsweltmeister. Aber was soll ich fortan kochen, wenn nicht Fleisch und Fisch? Tja, jetzt wird es richtig schön, alltagspragmatisch. Denn daran, seien wir ehrlich, scheitert es oft. Ich brauche jemanden, der mir die Zweifel ausräumt. Ich brauche Pietro Liemen, Gigant aus Locarno, Star der Haute Cuisine, nur kein gewöhnlicher. Gelernt hat er bei den alten Meistern, bei Angelo Rossini und Freddy Girardet, es danach aber mit Philosophie, Mystik, Taoismus probiert, Asien bereist und ist als Vegetarier in eine Küchenwelt zurückgekehrt, die, wir reden über die späten, immer noch konservativen 80er, solche Spinner belächelte. Gegen alle Ratschläge eröffnete Liemen in Mailand das Gioia, das 1996 einen Michelin-Stern bekam, als erstes vegetarisches Gourmet-Restaurant in Europa. Liemen, am anderen Ende der Leitung nun, erinnert sich. »Kollegen sagten mir, du bist völlig verrückt. Völlig verrückt, Pietro. Das wird dein Untergang. Deine Gäste werden es auch nicht verstehen.« Und sie hatten recht. Die ersten 2 Jahre waren hart, sehr hart. Dann wurde es besser. Von Liemen kann man lernen, an sich zu glauben, daran, dass es gut ist, auf Fleisch zu verzichten. Wenn du Vegetarier werden willst, muss es von innen kommen. Nur so wird es gelingen. Kohärent sein mit dir selbst, rät er mir. Nun, das wäre ich gern. Aber warum, verehrter Pietro, denke ich immer noch, dass was fehlt, wenn ich vegetarisch koche? Woher der Gedanke, dass vegetarische Küche limitiert sei und trist? Da kichert er über die tumbe Frage dieses naiven Deutschen und brüllt, »Es ist viel interessanter, vegetarisch zu kochen, anspruchsvoller, überraschender. Vegetarisch kochen heißt, das Leben zu feiern. Fleisch zu kochen heißt, den Tod zu feiern.« Dann legt Pietro Liemen einfach auf. Er hat noch Termine. Ich auch, einen letzten, in Köln. Vegetarischer Kochkurs im Es Wahres, einem Studio nahe der Uni. Mir teilt man Tiroler Spinatknödel zu. Schließt sich da nicht ein Kreis? Der Fleischmann, den ich im Urlaub sah, er wäre erstaunt, sähe er, wie ich Brötchen knete, Spinat blanchiere, Zwiebeln anschwitze. Dazu kippe ich 3 Gläser Rotwein, bin gut solide angetrunken, mir fehlt nichts, erst recht kein Fleisch. Muss man die Ernährung als politischen Akt begreifen? Geht es darum, die Seele zu reinigen, wie Liemen rief? Was für große, was für kleine Fragen. Ich versuche es jetzt seit Wochen. Anfangs zählt man ja noch. Und wenn man nicht mehr zählt oder schon in Jahren, hat man es vielleicht geschafft. Darauf freue ich mich. Fast so sehr wie auf die Kräuter-Seitlingsbratwürste, die mir meine Verlobte gekauft hat. Stimmt's? Funktioniert Muskelaufbau ohne Fleisch? Heißt vegetarisch automatisch klimafreundlich? Und was ist mit Vitaminpräparaten? 10 Veggie-Mythen im Check. Von Nicole Heißmann und Nicole Simon. Fleisch- und Wurstersatz sind gesünder als Fleisch oder Wurst. Es kommt aufs Produkt an. Pflanzliches Protein gilt als gesünder als tierisches. Es scheinen Studien zufolge das Leben zu verlängern, wenn Probanden mehr Eiweiß aus Pflanzen als aus Tierprodukten essen. Dabei spielen aber neben Proteinen auch Ballaststoffe, Vitamine und weitere Nährstoffe eine Rolle. Die finden sich eher in Eiweißquellen mit naturbelassenen Strukturen, etwa in Nüssen, Hülsenfrüchten, Linsenbratlingen, in denen noch ganze Linsen zu erkennen sind, oder in Tempeh, das vollständige Sojabohnen enthält. Die neueren, besonders fleischigen Ersatzprodukte sind leider in der Regel stark verarbeitete Fertigwaren mit reichlich Fett, Salz und diversen Zusatzstoffen. Babys und Kinder sollte man auf keinen Fall vegan ernähren. Stimmt für Babys, für Kinder bedingt. Wenn vegan lebende Mütter schon in Schwangerschaft und Stillzeit mit Nährstoffen wie Vitamin B12 unterversorgt sind und den Mangel ans Baby weitergeben, kann das Entwicklungsverzögerungen und bleibende Nervenschäden verursachen. Veganer Milchersatz aus Soja, Hafer oder Quinoa ist keine Alternative zu Muttermilch oder klassischer Babynahrung, weil die Drinks nicht alle lebensnotwendigen Nährstoffe liefern. Bei Kindern kann eine ausgewogene vegetarische Ernährung mit Eiern und Milch und vielen eisenreichen Lebensmitteln eine Alternative zur Mischkost mit Fleisch sein. Bevor ein Kind vegan ernährt wird, sollte man aber unbedingt den Rat eines Kinderarztes einholen. Vegetarisch oder vegan zu leben, ist besonders klimafreundlich. Für eine vegane Lebensweise ohne Fernflüge korrekt, für eine vegetarische nicht immer. Nicht nur Fleisch, sondern auch fettreiche Milchprodukte wie Butter und Käse, für die pro Kilo die Sahne aus vielen Litern Milch benötigt wird, haben eine schlechte CO2-Bilanz. Hauptgrund ist das Methan, das Fleischrinder und Milchkühe beim Verdauen ausrülpsen und pupsen. Es hat einen 25-mal so starken Treibhauseffekt wie Kohlendioxid. Ein Kilo Rindfleisch schlägt daher laut dem Heidelberger IFEU-Institut mit einem Klimaeffekt entsprechend 14 Kilo CO2 zu Buche. Butter erreicht 9 und Hartkäse 6 Kilo. Hähnchen liegt ebenfalls bei 6, ein Kilo Eier bei 3. Ein Kilo Tofu bringt es dagegen nur auf 1 Kilogramm CO2, vegane Bratwurst auf 1,7. Noch klimafreundlicher sind Brot, Nudeln, regionales Obst und Gemüse mit weniger als 1 Kilo CO2 pro Kilo Essen. Wer vegetarisch lebt, lebt gesünder. Nicht immer. Man sollte zwar möglichst viel Obst, Gemüse, Nüsse und ballaststoffreiche Getreideprodukte essen, um sein Erkrankungsrisiko klein zu halten. Wenn jedoch hin und wieder Steak oder Hühnerschenkel auf dem Teller landen, macht das die Ernährung nicht weniger gesund. Tatsächlich gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass vegetarisches Essen einer ausgewogenen Ernährung mit geringem Fleischanteil überlegen ist. Warum schneiden pflanzlich Ernährte trotzdem in vielen Studien besser ab, etwa bei Herzinfarkt oder Krebs? Wohl, weil sie sich nicht nur gesünder ernähren, sondern auch seltener rauchen, sich mehr bewegen und weniger Alkohol trinken. Wer vegan lebt, sollte Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Stimmt. Und gilt gerade für Vitamin B12. Es wird von Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt produziert und gelangt fast nur über Tierprodukte wie Fleisch, Milch oder Eier in unseren Körper. Oft fällt eine Unterversorgung mit Vitamin B12 erst spät auf, weil der Körper den Mangel lange über seine Speicher kompensiert, bis sich irgendwann Nervenkribbeln, Müdigkeit oder Blutarmut bemerkbar machen. Manche Experten empfehlen, regelmäßig beim Arzt den B12-Wert testen zu lassen. Möglichst das Holotranscobalamin, einen Frühwarnwert. Ist der zu niedrig, kann man in Rücksprache mit dem Arzt ein Vitaminpräparat nehmen. Weitere kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung sind Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren oder Jod. Wenn ich vegetarisch oder vegan leben möchte, achte ich einfach auf die entsprechenden V-Label. Stimmt zum Teil. Nicht immer erschließt sich den Konsumenten auf den ersten Blick, ob ein Produkt vegan ist. Bei sauren Gurken kann das Einlegewasser tierische Bestandteile haben. Wein und Säfte werden mitunter mit Fischblasen oder Gelatine geklärt. Und auch Farb- und Aromastoffe können tierischen Ursprungs sein. Abhilfe schaffen sollen geschützte Qualitätssiegel wie das V-Label, das vegetarische und vegane Produkte kenntlich macht. Als vegan gilt hier wirklich nur, was nicht aus Tieren oder Teilen von Tieren gemacht wurde, egal in welchem Herstellungsschritt. In Deutschland sind derzeit 8000 Produkte mit V-Labeln gekennzeichnet. Zwar gibt es noch andere Label oder Logos der Hersteller, sie haben aber teils weniger strenge Kriterien. Dazu kommen viele Produkte, die zwar vegan oder vegetarisch, aber gar nicht gekennzeichnet sind. Ganz einfach ist die Auswahl also nicht. Wenn ich ohne Fleisch Muskeln aufbauen will, brauche ich High-Protein-Produkte. Eher nicht. Auch wenn teure Brote, Müslis, Riegel, Puddings und Pulver mit der Extraportion Protein für die Muskeln beworben werden, bringen die Produkte laut Verbraucherschützern kaum Zusatznutzen. Die meisten Menschen in Deutschland sind ausreichend mit Protein versorgt. Selbst fleischfrei lebende Kraft- oder Ausdauersportler können sich gut über normale Lebensmittel mit Eiweiß versorgen, indem sie hochwertige Proteinquellen anzapfen. Vollkorngetreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Quark und Hartkäse sowie Eier. Vegan liegt im Trend. Heute wird viel weniger Fleisch und Milch gekauft als vor ein paar Jahren. Stimmt zum Teil. Laut deutschem Ernährungsreport essen 26% täglich oder mehrmals täglich Fleisch. Der Wert sinkt langsam, um etwa 1% pro Jahr. 2020 lag der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch bei 57,3 Kilo, 1989 waren es noch 65 Kilo. Etwa 64% essen zudem täglich Milchprodukte. Und auch die Vorliebe für Trinkmilch ging in den vergangenen Jahren nur leicht zurück. Ohne Milch zu leben ist problematisch, weil Milch so viel Kalzium liefert. Milch ist ein guter Kalziumlieferant, aber nicht der einzige. Grünes Gemüse kann durchaus mithalten. Eine Portion Spinat enthält mehr Kalzium als ein Glas Kuhmilch. Das gilt auch für Grünkohl. In einer Portion Brokkoli steckt immerhin halb so viel Kalzium wie in 200 Milliliter Kuhmilch. Auch Tofu ist ein guter Lieferant. Selbst Mineralwasser kann helfen, den Bedarf von 1000 Milligramm pro Tag zu decken. Kinder brauchen weniger. Milchalternativen aus Hafer, Soja oder Reis wird Kalzium manchmal künstlich zugesetzt. Auf Kuhmilch kann man also verzichten. Ohne Fleisch wird man nicht satt. Stimmt nicht. Klar, ein Schnitzel hat mehr Kalorien als Brokkoli oder Kartoffeln. Pflanzen kommen mit geringerer Energiedichte daher als Fleisch. In der gleichen Menge stecken weniger Kalorien. Isst man nur Salat und Beilagen, kann es sein, dass man nicht lange satt bleibt oder große Mengen vertilgen muss. Wer aber tierische Proteine und Fette durch pflanzliche ersetzt, wird auch vegetarisch gut satt. Soja, Linsen und Eier liefern viel Eiweiß, gute Fette stecken in Avocados und Nüssen.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH. In 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC BF SW DE 33 LP Z.